Herr Vogt, lassen Sie uns noch über ein ganz anderes Thema sprechen, den CSD in Bautzen. Gut 4000 Menschen haben in Bautzen friedlich demonstriert. Im Vorfeld gab es jede Menge Warnungen vor Gewalt von rechts oder links. Sie waren auch mit Teilen der CDU-Stadtratsfraktion Teil des Umzuges und haben sogar auf dem Kornmarkt zu den Menschen gesprochen. Das hat Ihnen dort viel Beifall gebracht. Wie wichtig war Ihnen das?
Für mich ist das an der Stelle viel mehr als nur das Eintreten oder Akzeptieren von queeren Lebensentwürfen. Für mich geht es um Toleranz in unserer Gesellschaft. Und ich denke, wir müssen an diesem Punkt kommen, dass jeder für sich den Lebensentwurf des anderen akzeptieren kann, solange er nicht zu meinem Nachteil ist. Und da müssen wir in meiner Wahrnehmung momentan sehr viel Arbeit reinstecken in der Gesellschaft.
Lausitz heute. Politik und Gesellschaft. Der Podcast aus unserem Studio in Bautzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lausitz heute. Wir haben heute Besuch aus dem Bautzener Rathaus. Oberbürgermeister Carsten Vogt ist zu uns ins Studio gekommen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch.
Sie sind der zweite Bürgermeister in dieser noch sehr jungen Podcast-Reihe, der hier zu Gast ist. Der erste war Thomas Martolok aus Kuhnewalde, bekannt für klare Worte. Er sagt, der sächsische Haushalt sei eine Ohrfeige für die Städte und Gemeinden. Und bemängelt die Finanzausstattung der Kommunen gerade bei den Pflichtausgaben. Würden Sie das unterschreiben?
Der Präsident vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag, der Herr Bert Wensche, hat im Sommer 2024 eine Pressemitteilung rausgegeben und hat dort verlautbart, dass in jeder sächsischen Gemeinde pro Kopf bei jedem Einwohner 200 Euro im Jahr an Ausfinanzierung der Städte und Gemeinden fehlen. Das bedeutet, in Zahlen runtergebrochen auf die Stadt Bautzen, wir reden über 7,6 Millionen, die wir im Jahr nicht zur Verfügung haben, um unsere Pflichtaufgaben zu bewältigen. Und insofern stimme ich meinem Amtskollegen Thomas Martolok zu.
Ich frage mal nochmal im Duktus, welche konkreten Ohrfeigen spürt die Stadt Bautzen am meisten? Wo ist die Luft besonders eng?
Wir haben gestern mit den Stadträten gesprochen. Wir haben eine Haushaltsklausur durchgeführt über 4 Stunden hinweg. Wir werden in der Lage sein, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen. Allerdings ist dieser Haushalt auch von vielen Einschnitten gekennzeichnet. Wir müssten mehr Geld investieren können in den Tiefbau, sprich in den Erhalt unserer Straßen. Das geht bis hin zu diesen Wünschen, die von der Bevölkerung geäußert werden. Das Thema Grasmaat, also ich habe auch Ansprüche als Bürger an meine Stadt, dass die Stadt gut aussieht an der Stelle. Und wir können nicht allen diesen Wünschen entsprechen. Nehmen Sie so ein Thema wie die grüne Stadt, das wir versuchen zu entsiegeln, dass wir mehr Flächen wieder freigeben für einen natürlichen Lebensraum. All diese Aufgaben können wir nur bedingt wahrnehmen, weil schlussendlich müssen wir in der Breite handlungsfähig sein und das zwingt uns auch zu Einschnitten, auch wenn sie mitunter schmerzhaft sind.
Trotzdem haben Sie im Januar noch gesagt, es ist zu lange zu wenig Geld in unserer Stadt investiert worden. Das stand in einer großen sächsischen Tageszeitung. Welche konkreten großen Bauprojekte schweben Ihnen denn vor?
Wir haben gestern lange debattiert mit den Stadträten darüber und ich glaube, es gibt auch einen Konsens. Wir brauchen die Sanierung der Allende-Oberschule. Ja. Die kleinste Variante, im Minimum sind 16,6 Millionen an Kosten und diese Zahl ist auch schon wieder von dem letzten Jahr und wahrscheinlich jetzt schon wieder leicht überholt. Wir brauchen seit Jahren eine zusätzliche Turnhalle in unserer Stadt, weil einfach Bedarfe von Schulen und Vereinen da sind. Nehmen Sie ein Thema wie die Sanierung der Paulistraße, die Decken von den Straßen in der Stadt. Auch das muss gemacht werden. Und es ist ja nicht so, dass wir das nicht wollen und dem Bürger das nicht geben wollen, sondern einfach das Geld für solche Projekte ist nicht da. Und dann ganz wichtig zu benennen, wir müssen auch ein neues Gewerbegebiet unsererseits entwickeln, um auch die Einnahmensituation der Stadt zu verbessern. Wir haben die Bedürfnisse auch von großen Industriefirmen, die hier vor Ort sind und viele Arbeitsplätze absichern. Auch da müssen wir darauf achten, dass sie immer wettbewerbsfähig sind. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir agieren und schlussendlich auch eine Stadt gestalten.
Wenn Sie über die Bauprojekte sprechen, fehlt mir die Spreebrücke. Jahrelang das gehypte Thema in der Stadt, auch eines der kontroversesten Themen in der Stadt. Wie ist da der aktuelle Stand? Ich habe gelesen, es gibt ein Artenschutzgutachten, das irgendwann im Herbst womöglich auch veröffentlicht werden kann.
So wie Sie es ansprechen, ein gehyptes, ein polarisierendes Thema. Ich habe noch nie jemanden getroffen in der Stadt, der gesagt hat, ihm ist die Spreequerung egal. Da gibt es nur ein Entweder-Oder, wo man sich positioniert. Wir haben als Stadtverwaltung den Auftrag bekommen von Seiten des Stadtrates, dass wir dieses Projekt im Strukturwandel einzureichen haben. Das ist erledigt unsererseits. Wir haben die Antragstellung durchlaufen, sind die Antragstellung durchlaufen. Und der Freistaat hat jetzt allerdings über alle Projekte von der sogenannten zweiten Förderperiode einen Stopp verhangen, dass diese nochmals inhaltlich geprüft werden. Das betrifft auch die Spreequerung. Und da muss man Folgendes dazu sagen, nach wie vor haben wir einen Stadtratsbeschluss, der auch Gültigkeit hat, dass wir einen Bürgerentscheid vorzubereiten haben. Vorzubereiten haben bedeutet, auch Finanzierung absichern müssen, damit dann noch einmal die Bautzner Bürgerschaft über dieses Thema entscheiden kann.
Aber Sie haben immer davor gewarnt, diesen Bürgerentscheid durchzuführen, denn der sei ja dann, diese Entscheidung sei rechtsbindend, auch selbst dann, wenn der Förderbescheid selbst abschlägig erteilt würde. Also könnte es den Bürgerentscheid erst nach den Fördermitteln geben oder wie darf ich mir das vorstellen?
Genau so. Ein Bürgerentscheid ist rechtlich verbindlich. Wenn wir den Bürgerentscheid durchführen würden zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht über die Fördermittel verfügen können, heißt das, im schlimmsten Fall müssen wir einen Kredit aufnehmen, um die Brücke zu bauen. Ich denke, das will keiner an der Stelle und deshalb muss auch Finanzierung erst einmal gesichert sein, bevor wir den Bürger schlussendlich entscheiden lassen über dieses Thema. Weshalb ich auch davor gewarnt habe, es ist schlussendlich so, dass schon die Planungsleistungen richtig Geld kosten, um diese sogenannte Leistungsphase 3 einzureichen. Und dann haben wir eben immer diese Ungewissheit, ist die Bürgerschaft mehrheitlich für oder gegen die Brücke? Wenn der Entscheid gegen die Brücke kommt, heißt es dann auch, dass wir Planungsleistungen, Geld in einem größeren Umfang für uns nicht nutzen können wie die Stadt, für die Stadt, weil es einfach ausgegeben ist.
Aber auf der anderen Seite könnte ja eins passieren, dass die Fördermittel nach großen Ringen freigegeben werden und die Bürger sagen, wollen wir aber gar nicht.
Das könnte passieren. Deshalb habe ich damals auch, bevor wir in diese grundsätzliche Entscheidung gegangen sind, mit dem Stadtrat das Projekt im Strukturwandel einzureichen, habe ich dem Stadtrat gesagt, sehen Sie das bitte nicht als einen Zwischenschritt, sondern als eine grundsätzliche Entscheidung. Da haben wir keinen Konsens erreichen können, dass der Stadtrat gesagt hat, wir wollen das jetzt, wir entscheiden uns zu 100% für das Projekt. Deshalb bleibt nach wie vor der Bürgerentscheid. Demokratie ist so an diesem Punkt und das müssen wir jetzt auch tun.
Okay, sprechen wir über andere Fördermittel, die schon geflossen sind oder die fließen über das Bundesförderprogramm Stark. 3 Millionen Euro fließen in ein Projekt, wo gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden Zukunft geplant werden soll. Es geht wohl auch um das Stauseeareal. Erzählen Sie uns davon.
Wir müssen für uns die Stadt in die Zukunft bringen und in die Zukunft entwickeln. Wir sehen momentan die besten Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug auf die Stadt Dresden, weil die Impulse, die von Dresden kommen, momentan wirtschaftlich die stärksten sind. Im Zusammenhang mit der Erweiterung von dem Silicon Saxony. Wir sind uns dessen aber auch bewusst, dass wir als Stadt kommen wir an die Grenze dessen, was wir entwickeln können, weil auch das Flächenpotenzial der Stadt nicht unerschöpflich ist. Wir brauchen Gewerbeflächen, wir brauchen Wohnstandorte, wir brauchen Ausgleichflächen, wir wollen die Stadt begrünen und ähnliche Aufgaben. Und deshalb ist es sehr klar, dass wir diesen Weg nur zusammen mit unseren Umlandgemeinden gehen können und haben deshalb einen Stark-Förderantrag, der heißt so richtig stark, ins Leben gerufen, der mit 3,4 Millionen Euro dotiert ist für interkommunale Zusammenarbeit, dass wir zusammen mit unseren Nachbargemeinden Flächen entwickeln werden, eine Wirtschaftsstrategie entwickeln, dass wir auch gemeinschaftlich über Wohnstandorte reden, dass wir diese Flächen zusammen vermarkten können und damit Stadt nicht mehr nur begreifen, nur die Stadt Bautzen, sondern auch ihr direktes Umland. weil ich denke, in dieser Wechselbeziehung können alle nur voneinander profitieren, dass wir damit Angebote schaffen können, auch gegenüber Investoren, die wir alleine nicht leisten können.
Wer sollen denn die handelnden Akteure bei diesem Projekt sein? Und es soll ja auch Mitarbeiter geben.
Genau, also wir haben in dem Starkförderantrag sind 4 Stellen verankert, die im Kern auf das Thema Stadt- und Flächenentwicklung runtergebrochen sind. Und handelnde Akteure sind schon längst unsere Bürgermeisterkollegen, mit denen wir seit über 1,5-2 Jahren zu diesem Prozess im Gespräch sind, die wir von vornherein mitgenommen haben und auf der anderen Seite auch viel Zuspruch für diesen Weg bekommen haben. Und wir freuen uns. Solche Prozesse dauern mittlerweile 16 Monate, bis solche Förderanträge freigegeben werden, dass wir jetzt im Sommer des Jahres diesen Förderantrag bewilligt bekommen haben. Mit viel Nacharbeit und Mühen, was wir reinstecken mussten, um uns dort auf den Weg zu machen. Und oben drüber stehen 3 Worte: Wirtschaft plus Wissenschaft gleich Wachstum. Wir wollen Wirtschaft und Wissenschaft miteinander verbinden, nicht nur die Studienakademie hier vor Ort, die duale Hochschule, sondern auch die Vernetzung zur TU Dresden. Dann haben wir auf der anderen Seite im Görlitzer Raum haben wir das DZA und da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten auch für uns als Stadt.
Das Ganze soll ja schon im nächsten Monat beginnen, habe ich gelesen. Und es soll mit einer großen Beteiligungsmöglichkeit für die Bürger starten. Wie darf ich mir das vorstellen?
An der Stelle, wir haben jetzt, ich habe sehr stark über Wirtschaftsentwicklung gesprochen. Das Thema Stauseeentwicklung ist in der Anmoderation von Ihnen benannt worden. Auch das ist ein Thema, dem wir uns in diesem Zusammenhang widmen werden. Und hier geht es darum, Bürgerbeteiligung zu hören. Welche Vorstellungen gibt es von Seiten der Bürger? Wie können wir unseren Stausee weiterentwickeln als Naherholungsgebiet, Attraktivität steigern? Was sind Angebote, die auch von der Bevölkerung gewünscht und abgenommen werden, um hier einfach auch die Menschen mitzunehmen, konkret vor Ort?
Sprechen wir mal neben den Großprojekten, über die wir bis jetzt gesprochen haben, auch über ein paar Kleinigkeiten, die für die Lebensqualität der Bautznerinnen und Bautzner so wichtig sind. Ich würde daraus gerne eine Schnellfragerunde machen. Ich nenne Stichpunkte und Sie versuchen kurz darauf einzugehen. Fangen wir an mit der Unkrautbekämpfung im öffentlichen Straßenraum. Da gab es jetzt vor einigen Tagen ein schon fast investigativ erstelltes Video des Stadtrates Tobias Schilling, wo er ein paar solcher Flecken in einem Video festgehalten hat. Sie haben schon am Anfang von den finanziellen Problemen erzählt, die die Stadt hat. Aber schön ist es ja dann doch nicht.
Die Stadt hat 66 Quadratkilometer Fläche. Wir wenden 3,5 Millionen jedes Jahr auf über den sogenannten Geschäftsbesorgungsvertrag mit der BBB für Grünanlagen, Pflege und ähnliche Dinge. Und es bleibt aber hinter den Bedarfslagen und Bedürfnissen zurück. Das ist uns bewusst, aber wir können diesen Zielkonflikt auch nicht klären. Weil jeder muss sich klar sein, immer dort, wo wir mehr Geld ausgeben, müssen wir an anderen Stellen kürzen.
Habe ich immer so gedacht, wenn das eine städtische Gesellschaft ist, dann werden die doch mal ein Auge zudrücken.
Naja, auch eine städtische Gesellschaft muss leben können, muss ihre Mitarbeiter bezahlen, muss genauso auch die Technik anschaffen. Auch das ist kein Betrieb, der im Grunde genommen irgendwie von alleine lebt, sondern das muss auch wirtschaftlich so abgebildet sein, dass der Betrieb auch morgen noch da ist. Viele Städte haben diesen Fehler längst begangen, dass sie städtische Töchter überfordert haben und damit städtische Töchter auch finanziell in Schieflage gebracht haben.
Dann war ja die Frage gar nicht so dumm. Sprechen wir über die Gestaltung des Kreisverkehrs Schliebenstraße. Da gibt es immer mal unterschiedlichste Aussagen. Mir hat mal jemand gesagt, das sieht aus wie ein schlecht gepflegter Bahndamm. Ist das nur Verkehrslenkung an der Stelle oder ist dieser Kreisverkehr auch ein ästhetisches Eingangstor für die Stadt?
Für mich auf jeden Fall ein ästhetisches Eingangstor für die Stadt. Es gibt einen AfD-Antrag, der ist noch nicht im Stadtrat behandelt worden, wird jetzt aber im Oktober auf die Tagesordnung gesetzt werden zur Umgestaltung vom Kreisverkehr vorne an der Schliebenstraße. Ich selber muss sagen, reibe mich im Winter daran, dass der Weihnachtsbaum nicht mal in der Mitte angebracht ist. Das hat wieder Gründe, weil unten drunter Leitungen verlegt sind und so weiter. Aber es stört so ein bisschen mein Auge, weil es eben die Mitte nicht trifft und auf der anderen Seite nicht mal im goldenen Schnitt ist. Also, Und ich glaube, da ist viel Potenzial, dieses Thema Eingangstor der Stadt. Auch der Gedanke, ein Kunstwettbewerb mit 200.000 Euro, ich denke, dazwischen muss es etwas geben. Ich kann nicht 200.000 Euro für einen Kreisverkehr ausgeben.
Nehmen Sie 100.000, Herr Vogt.
Ach, vielleicht geht es auch günstiger und hatten trotzdem ein gutes Ergebnis an der Stelle. Also selbst 100.000 Euro sind ja noch unwahrscheinlich viel Geld, aber ich glaube schon, dass es gut und richtig ist, dort nochmal nachzubessern.
Das wäre schön. Künstler müssen auch leben, deswegen habe ich die 100.000 ins Spiel.
Ah, das habe ich so nicht verstanden.
Die Reparatur der Stadtmauer am Hexenhäusel.
Sehr ärgerlich. Die Stadtmauer am Hexenhäusel, auch wenn man Stadtmauer natürlich sofort mit der Stadt verbindet, ist nicht unsere, sondern gehört zu dem Grundstück, was sich dort befindet. Die Mauer ist von dem früheren oder einem der früheren Eigentümer angelegt worden, ist auch im Besitz der Eigentümer, nur die Eigentümer nehmen ihre Verantwortung nicht wahr. Und das ist das, was uns selber auch sehr ärgert an der Stelle, weil sie nicht in unserem Eigentum ist. Wir dürfen nicht mal auf das Grundstück, um es zu betreten.
Bahnt sich da irgendeine Lösung an? Also ich meine, ist ja kein Dauerzustand, ne?
Ist kein Dauerzustand, ist eine Auseinandersetzung, die jetzt auch geführt wird, wo Juristen unterwegs sind an der Stelle in dem Streit um die entsprechenden Kosten. Und ich hoffe, dass wir schnell dort zu der Lösung kommen. Weil eins muss man sagen, Eigentum verpflichtet auch immer. Und derjenige muss auch seine Verpflichtung von dem Eigentum ableiten.
Herr Vogt, ich war in diesem Sommer für 5 Tage in Münster. Ja, und da wusste ich schon, dass die hier bei mir zu Gast sein werden. Münster ist eine ausgesprochen paradiesische Fahrradstadt. Das kann man von Bautzen nun wahrlich nicht behaupten. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hat jüngst die Infrastruktur und Verkehrsführung für Radfahrer in Bautzen gerügt. Im sogenannten Fahrradklimatest bekommt Bautzen die Schulnote 4,1, Platz 23 von 39 sächsischen Städten. 81% der Befragten in Bautzen gaben an, dass Fahrradfahren für sie im Stadtgebiet stressig sei. Was tun, Herr Vogt? Es müssen ja nicht gleich Münsteraner Verhältnisse sein.
Also ich kann Münster nicht einschätzen. Ich war noch nie in Münster gewesen. Wir haben unsererseits uns getroffen mit dem ADFC, mein Beigeordneter für Stadtentwicklung und ich sind mit dem ADFC durch die Stadt gefahren mit dem Fahrrad. Wir haben uns bestimmte Stellen angeguckt an der Stelle. Wir haben eine Radwegekonzeption. Wir setzen diese Radwegekonzeption für uns auch um, allerdings schrittweise immer auch verbunden mit der Arbeit entsprechend an den Straßen. Das wird in nahe Zukunft beispielsweise den Lauengraben befassen, weil wir den Lauengraben umgestalten werden. Das heißt, in dem Zusammenhang wird auch die Radwegesituation nochmal überarbeitet, verbessert für den Radverkehr. Und deshalb hat Herr Nowak gestern auch gegenüber den Stadträten auf diese ähnlich gelautete Frage gesagt, man darf nicht davon ausgehen, dass wir jetzt im Grunde genommen Radwegekonzeption nehmen, Bagger anfahren im Grunde genommen und alles von dem dort abarbeiten, sondern dass wir schrittweise diese einzelnen Punkte für uns umsetzen. Und dann bleibt eben immer dieses Spannungsverhältnis. Wir haben eine mittelalterliche Stadt in ihrer Grundkonzeption. Ich habe früher in Hoyerswerda viele Jahre gelebt. Die Stadt ist größer angelegt, breiter angelegt. Da kann man andere Radwegeführungen vornehmen. Und wir müssen für uns mit diesen Dingen leben. Zum Beispiel wird eben die Steinstraße auch nie breiter werden und hat immer dieses Problem, dass Radverkehr und Autoverkehr miteinander auskommen müssen. Naja, und dann habe ich so das Empfinden, je nachdem, in welchem Fahrzeug man sich gerade befindet, da empfindet man immer so das Recht für sich selber auch.
Eine schöne Formulierung, aber Herr Vogt, es wird nicht besser von der Fragestellung. Laut einer Studie der VDS-Schadenverhütung im Auftrag des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft ist Bautzen die am stärksten versiegelte Stadt in Sachsen. Konkret sind 53% des Siedlungsgebietes entweder bebaut, betoniert oder asphaltiert. Das ist der höchste Wert unter den sächsischen Städten. Was kann man da tun?
Wir haben für uns jetzt in Planung, wir werden im Allende-Gebiet ein neues Stadtentwicklungsprogramm beantragen, wo wir unter anderem das Thema Schwammstadt angehen wollen. Wir wollen dazu beitragen, dass beispielsweise Dächer benutzt werden im Sinne der Begrünung, dass wir Versiegelungen zurücknehmen. Und deshalb gestalten wir gerade diesen Antrag, der ist auch jüngst im Beirat für Stadtentwicklung gewesen. Heute hat sich die Arbeitsgruppe neulich getroffen mit den Vermietern, um darüber zu sprechen, um schlussendlich schrittweise auch hier an dieses Thema heranzugehen. Stadt ist sehr stark versiegelt, das kann man überhaupt nicht bestreiten. Und dass wir schrittweise diese Dinge abbauen. Und auf der anderen Seite bei Projekten, die neu ins Leben gerufen werden, wo beispielsweise die Erweiterung vom Husarenhof ansteht. Schon dort wird von vornherein darauf geachtet, dass der Investor seinerseits diese Aspekte auch im Sinne beispielsweise einer Fassadenbegrünung berücksichtigt, um auch das Klima in der Stadt schrittweise zu verbessern.
Ich frage mal ganz konkret nach, was kann man denn am Kommmarkt tun? Das finde ich ja im Hochsommer immer eine wirkliche quasi Wüste.
Die Lösung beim Kornmarkt, wir werden unsererseits mobile, ich sage mal Blumen, Kübel, Gefäße, stellen sich das bitte in groß vor, entsprechend anschaffen, auf dem Kornmarkt beispielsweise installieren, allerdings so, dass man sie immer wieder wegnehmen kann. Wenn wir beispielsweise den Wenzelsmarkt haben, die Fläche in der Gänze brauchen, dass wir darauf zugreifen können und auf der anderen Seite diese große Fläche auch damit auflockern, auch die Möglichkeit geben für Touristen, für unsere Bürger selber, dass man dort Platz nehmen kann, dass man verweilen kann und auch ein Stück weit Schatten hat. Ich habe mir das jüngst angeguckt in unserer Partnerschaft in Stadt in Worms. Dort ist das schon gemacht worden. Ich habe immer eine Bank, die ein bisschen begrünt ist, die so ein bisschen berankt ist. Und das ist schon ein gutes Angebot für solche Flächen.
Gibt es die schon nächstes Jahr?
Ja, das schaffen wir.
Das schaffen wir, das klingt gut. In Zittau machen die das ja auch schon eine geraume Zeit so mit ihren mobilen Palmen, die dort einfach auf den Markt gestellt werden. Eine schöne Idee. Positive Beispiele kommen ja auch aus der Bürgerschaft, das Projekt 1000 Bäume für Bautzen. Die Initiative der Stadtbegrüner hat bereits über 800 Bäume gepflanzt und sucht jetzt noch Pflanzflächen. Das ist nicht ganz so einfach. Und trotzdem gab es jüngst deutliche Kritik der Initiative. In einer Pressemitteilung hieß es, in der Stadtverwaltung selbst spielt das Thema nach unserer Wahrnehmung aber weiterhin eine untergeordnete Rolle, wie unter anderem an der aus unserer Sicht zögerlichen Umsetzung des Grün- und Freiraumkonzeptes von 2020 zu erkennen ist.
Dem widerspreche ich an der Stelle. Also diese Wahrnehmung ist nicht richtig. Wir leisten unwahrscheinlich viel Ausgleichspflanzungen für unsere eigenen Projekte. Das nehmen mitunter Bürger auch nicht wahr. Wir müssen immer gucken, welche Flächen stehen uns zur Verfügung für Ausgleichspflanzungen. Wir können auch nicht an jeder Fläche, die jetzt irgendwo noch verfügbar ist, Bäume pflanzen, weil sobald ich diesen Weg gehe, kann ich die Fläche für mich nicht mehr nutzen. Mhm. Wir haben auch gestern mit den Stadträten darüber gesprochen. Wir wollen Wohnbaustandorte weiterentwickeln in unserer Stadt. Jordanbrache ist zu benennen, bietet sich dafür an, beispielsweise für Mehrfamilienhäuser an diesem Punkt. Natürlich könnte ich alternativ darüber nachdenken, dort einen Park zu gestalten, aber wir brauchen auch neuen attraktiven Wohnraum. Deshalb ist die Aussage nicht ganz richtig an diesem Punkt. Wir werden nochmal ein Gespräch auch mit den Stadtbegrünern zu diesem Thema haben, bei meinem Beigeordneten, um zu gucken, welche Möglichkeiten wir darüber hinaus noch haben, um dem auch zu entsprechen.
Herr Vogt, lassen Sie uns noch über ein ganz anderes Thema sprechen, den CSD in Bautzen. Gut 4000 Menschen haben in Bautzen friedlich demonstriert. Im Vorfeld gab es jede Menge Warnungen vor Gewalt von rechts oder links. Sie waren auch mit Teilen der CDU-Stadtratsfraktion Teil des Umzuges und haben sogar auf dem Kornmarkt zu den Menschen gesprochen. Das hat Ihnen dort viel Beifall gebracht. Wie wichtig war Ihnen das?
Für mich ist das an der Stelle viel mehr als nur das Eintreten oder Akzeptieren von queeren Lebensentwürfen. Für mich geht es um Toleranz in unserer Gesellschaft. Ich habe meinerseits auf dem Kornmarkt gesprochen. Ich habe dargelegt, und die Zahlen kann jeder prüfen, seit 2022 haben sich die Übergriffe auf Menschen mit einem Migrationshintergrund verdoppelt. Übergriffe auf Menschen aus dem Bereich der jüdischen Religionsgemeinschaft haben sich verdoppelt. Es haben sich die Übergriffe verdoppelt auf Personen, die homosexuell sind oder wie auch immer. Und das heißt nichts anderes, dass die Toleranz in unserer Gesellschaft sich nicht erhöht hat, sondern um die Hälfte gesunken ist. Das ist die Aussage von diesen Zahlen. Und ich denke, wir müssen an diesem Punkt kommen, dass jeder für sich den Lebensentwurf des anderen akzeptieren kann, solange er nicht zu meinem Nachteil ist. Und da müssen wir in meiner Wahrnehmung momentan sehr viel Arbeit reinstecken in der Gesellschaft.
Ich sag's mal so, das fanden nicht alle gut, dass sie dort gesprochen haben. Es gibt ja auch in Bautzen einen Stadtrat, der einen eigenen Blog betreibt, der sich in diesen Tagen auch nochmal zum CSD geäußert hat und mit dem sie jetzt schon ein paar Monate eine öffentliche Kontroverse austragen. Ich mag nicht aus dem Blog zitieren, ich mag auch nicht über den Stadtrat reden. Mich interessiert eigentlich etwas ganz anderes. Eine ihrer wiederkehrenden Aufgaben als Oberbürgermeister ist es, unterschiedliche Meinungen unter einen Hut zu bekommen. Wie gehen Sie persönlich mit solch fundamentaler, zum Teil auch persönlich gewordener Kritik um? Und was wünschen Sie sich im Gegenzug für einen anderen Umgangston?
Also wie ich persönlich mit solchen Themen umgehe, ich habe eine Familie, da kann ich solche Dinge auch mal bereden, wenn mich Dinge verärgern, darum geht es gar nicht, das ist nicht der Mittelpunkt dessen. Ich nehme für mich wahr, dass wir viel zu viel heutzutage über soziale Netzwerke miteinander in Kommunikation treten, auch im Sinne einer Einbahnstraße, in dem Anschuldigungen und Provokationen geäußert werden. Auch das, denke ich, ist zum Nachteil, auch gerade für eine Stadt, wo wir miteinander Stadtentwicklung gestalten müssen, auch eine Stadtgesellschaft irgendwo repräsentieren mit der Art und Weise, wie wir selber miteinander umgehen. Und hier muss das persönliche Gespräch her, um Problemlagen zu klären, die es immer gibt. Das ist völlig normal an der Stelle. Und wie gesagt, die Toleranz brauche ich genauso gegenüber dem anderen Lebensentwurf und gegenüber der anderen politischen Haltung.
Herr Vogt, wir sind bei 26 Minuten angelangt. Ich habe immer gesagt, über 30 Minuten mache ich es nicht. Über was wir noch hätten reden können, ich nenne Ihnen vier Themen und Sie suchen sich eins aus, zu dem Sie mir noch etwas ganz Kluges sagen können. Zur Elektrifizierung der Eisenbahn zwischen Görlitz und Dresden, zum Ausbau der A4, zum Sorbischen Wissensforum oder zum Bauforschungszentrum.
Boah. Dann nehmen wir die Elektrifizierung.
Bin ich gespannt.
Elektrifizierung, ein Thema, was uns über Jahrzehnte begleitet im negativen Sinne. Wir haben als Stadt für uns im Dezember letzten Jahres einen Vorstoß gewagt. Wir haben eine Regionalkonferenz einberufen, haben 180 Vertreter von Politik und Wirtschaft aus den Landkreisen Görlitz und Bautzen zusammengenommen. Wir haben eine Abschlusserklärung formuliert, in der die Elektrifizierung eine maßgebliche Rolle spielt. Und auch der Innovationskorridor Dresden-Bautzen-Görlitz, den wir als Stadt gestalten wollen. Und wir haben diese Erklärung am 17. Januar dem Ministerpräsidenten übergeben. Es ist daraus erstmal erwachsen, dass die Zugzahlprognose, sprich wie viele Züge auf dieser Strecke in der Zukunft fahren werden, vom Freistaat Sachsen erneuert wird. Die Ergebnisse liegen jetzt im September vor und werden dem Bund übergeben, weil wir müssen dem Bund gegenüber erklären, warum diese Strecke ausgebaut werden muss. Da gibt es Berechnungsmethoden und alles Mögliche. Und solange wir diesen Bedarf nicht anmelden gegenüber dem Bund, wird sich dort nichts regen und nach vorne gehen. Und deshalb freuen wir uns als Stadt darüber, dass wir mit der Regionalkonferenz diesen ersten Schritt gehen konnten, zusammen mit vielen, vielen anderen Partnern, sonst hätten wir das nicht geschafft, weil nach wie vor bleibt das auch ein Entwicklungsziel für unsere Stadt.
Der neue Zug von Krakau über Breslau bis nach Leipzig kommt nicht nach Görlitz, kommt nicht nach Bautzen und nicht nach Dresden. Darüber hat sich ein Politiker in Dresden massivst beschwert. Jetzt hat die VVO gesagt, wir machen Pendelzüge von Dresden nach Ruhland, damit die Leute dort einsteigen können, wenn sie denn diesen Zug benutzen wollen. Das geht doch jetzt aber schon Jahre hervor.
Es ist schwer zu ertragen. Sie können in Paris in den Zug einsteigen und können bis Peking voll elektrifiziert mit dem Zug fahren. Und dazwischen fehlen 100 Kilometer Draht. Und das sind wir. Mhm. Und jeder, der Alternativvorschläge bringt, auch über batterieelektrische Züge. Das ist nichts anderes als ein neuerlicher Medienbruch. Wir haben den Medienbruch durch die Diesellok. Jedes Umspannen von einem Zug, von einer Lokomotive dauert mindestens 10 Minuten. Das ist kein Weg im 21. Jahrhundert.
Das war Carsten Vogt, Oberbürgermeister der Stadt Bautzen. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Das war Lausitz heute. Wenn euch diese Episode gefallen hat, Erzählt Freunden, Nachbarn und Kollegen davon. Ihr könnt natürlich auch gern einen Kommentar oder ein Gefällt mir in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion der Lausitzer Wortmanufaktur, herausgegeben von Uwe Tschirner.